wir sind ja alles, ich will mal sagen, Fachidioten, ne? Egal ob Zahnarzt oder Zahntechniker. Wir kriegen alle gezeigt, wie funktioniert es, coole Zahntechnik zu machen oder coole Zahnmedizin, sind auf diesen Ebenen top, aber wie man mit Menschen umgeht, ja, wie man ein Unternehmen führt, wie man Marketing macht, das sind alles Dinge, die bleiben sowohl im Studium als auch in Meisterschule im Endeffekt maximal auf der Strecke. Geile Zahntechnik ist kein USP. Ja, das machen viele. Ja, das macht eigentlich jeder, der ein bisschen erfolgreich ist am Markt, macht gute Zahntechnik. Der eine mehr, der andere weniger gut. Das ist aber nicht der Grund, warum Zahnärzte mit einem zusammenarbeiten oder nicht, sondern Zahnärzte arbeiten mit einem zusammen, weil es funktioniert.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Heute sprechen wir über ein Unternehmen, das seit 40 Jahren nicht nur Zahntechnik liefert, sondern Zahntechnik lebt. Leuchtner Zahntechnik aus Worms. Steht für Innovation, Familiengeist und die Mission, Zahnersatz zu schaffen, der in Sekunden überzeugt und Jahre begeistert. Wir freuen uns sehr, dass Alexander Leuchtner heute hier ist. Mitinhaber und Mitgeschäftsführer, Stratege, Podcast-Host und jemand, der mit seinem Team die Zahntechnikbranche digitaler, leichter und ein bisschen menschlicher machen will. Herzlich willkommen, Alexander Leuchtner.
Ja, hi. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich bin gespannt auf das Interview und auf unseren Podcast. Und legen wir los.
Ja, legen wir los. Herzlich willkommen auch von mir. Starten wir mal ganz vorne. Ihr Vater, Hans-Jürgen Leuchtner, hat das Dentallabor 1984 gegründet. Damals als sein echtes Herzensprojekt. Wie sah denn diese Anfangszeit aus und was hatte er denn für eine Vision von Zahntechnik 1984?
Ja, das ist eine gute Frage, das musste ich ihn selbst erstmal fragen. Tatsächlich ist es so, dass er sein erstes Labor in Mannheim gegründet hat, gemeinsam mit meiner Mutter. Die beiden haben sich auch in einem Dentallabor kennengelernt, sind also beide Zahntechniker gewesen. Und haben damals in Mannheim dann das erste Labor gegründet und das dann auch relativ schnell nach Worms verlagert. Und das hatte den Hintergrund, dass dieses damals noch Mischgebiet zu einem reinen Wohngebiet umgebaut wurde. Und da gab es einen sehr netten Obermieter in diesem Gebäude, der dann kontinuierlich dafür gesorgt hat, dass das Dentallabor die Fenster wegen Monomergeruch geschlossen halten muss und wegen Lärm. Und das wurde denen dann irgendwann zu viel und dann haben die gesagt, so jetzt bauen wir in Worms und dann haben die das ursprüngliche Labor, also ist immer noch ein Teil vom jetzigen Gebäude, mit 400 Quadratmeter ein Dentallabor gebaut in Worms, ne? Und gab damals Platz für 20 Techniker. Und der Hintergrund war im Endeffekt auch irgendwo sein eigener Chef zu sein. Ja? Also so ein Stück weit eine gewisse Unabhängigkeit zu bekommen. Damals war das ja noch nicht so, dass man als angestellter Zahntechniker die Freiräume hat, die man jetzt vielleicht mittlerweile hat oder haben sollte, dass man Entwicklungsmöglichkeiten hat in Betrieben, sondern man war im Endeffekt, es gab einen Chef, es gab viele Techniker, es gab, ich sag's mal, Abarbeiter, ja. Und das war die Zahntechnik, ne? Das war und irgendwann war halt auf einmal der Wunsch auch da zu sagen, nee, ich mache mich selbstständig, ne? Meistertitel war damals schon an der Wand gehangen und dann ging's los in Worms, ne? Der Bau hat begonnen. Ich weiß, also als es damals fertig war oder bezogen wurde, war ich glaube ich 2 oder 3 Jahre alt und das war 1904, also gegründet wurde es ja 84, ne? Und es war dann 91 etwa, ne? 92. Als es dann wirklich in Worms losging. Und es war wirklich einfach der Wunsch nach diesem eigenen Handeln. Ne? Es war einfach so dieses Verwirklichen. Ne? Das war ja auch die Zeit, in der meine Eltern dann gesagt haben, okay, sie wollen auch irgendwo ihr eigener Chef sein, ihr eigener Boss sein, ja, die eigenen Entscheidungen treffen. Ja? Vielleicht andere Beweggründe, warum man sich heute selbstständig macht, ja. Aber es ging wirklich so ein bisschen dann darum, auch sich so selbst zu verwirklichen, ne? So vom Angestellten, Handwerker dann zum Unternehmer oder zum Selbstständigen. Und ja, es haben die beiden dann zu zweit recht gut gerockt, ne?
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns. 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Und das war damals so ein harter Werdegang. Ne? Da kamen ja dann zwei Gesundheitsreformen rein. Ne? Ich meine, die eine etwas früher, die ist direkt reingeprescht. Ne? Ich glaube, es war Dr. Schnieder 93.
Ja.
Ne? Das war die erste, das war so, wo es dann direkt nach dem Bau so richtig schön bergab ging. Ne? Erstmal halber Umsatz weggebrochen. Ne? Das war schon hart, aber es, klar, es ging immer weiter, ne? Und 2005 kam dann der zweite Schlag, ja, wo es dann die Regulierung kam, ne? Aber alles super überstanden und ja, ging immer weiter, ne? Und die Eltern haben das Labor dann ja immer mit 15 bis 20 Mitarbeiter geführt. Das war eine klassische Laborstruktur. Ne? Es gab einen Chef, es gab ein, zwei Leute in der Verwaltung. Und ja, so wurde das dann betrieben, bis mein Bruder und ich mit ins Boot kamen.
Ja, das ist so der Werdegang, den viele erlebt haben. In den 80er Jahren gegründet und dann kam die Gesundheitsreform. Die goldenen Blümzeiten waren dann irgendwann vorbei. Und 2005 die Zahnersatzfestzuschüsse, die dann auch ein anderes Denken auch erforderten. Umstellung über Digitalisierung haben wir noch nicht gesprochen, das tun wir bestimmt auch noch. Hätten Sie sich denn als Kind, Sie haben das ja alles miterlebt, auch die Sorgen und den Kummer, die Eltern so hatten, mal vorstellen können, selber in der Zahntechnik zu landen, oder hatten Sie eigentlich mal ganz andere Pläne? Und wie sind Sie dann eingestiegen überhaupt? Haben Sie gesagt, okay, dann gehe ich auch in das Familienlabor und nicht woanders hin?
Tatsächlich kamen diese Sorgen und Kummer gar nicht so bei uns an. Also bei uns war privat, also klar, mein Papa hat schon immer lange gearbeitet, ne? Das war, glaube ich, einfach in der Zahntechnik normal, ne? Und besonders als Geschäftsführer und ist auch samstags immer mal reingefahren und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass mein Vater in der Zeit nicht da war. Ne? Also wir hatten sehr viel gemeinsame Zeit, die Mittagspausen und auch abends immer und Wochenenden waren dann auch Family Time. Tatsächlich ist es aber so, dass ich weiß gar nicht, ob ich den Traum hatte, wirklich zu sagen, oder ob ich überhaupt jemals einen Traumberuf hatte. Ich war als Kind tatsächlich eher so das gemütliche Kind. Ne? Ich habe gerne den bequemen Weg gewählt. Das hat sich erst so mit dem Alter nicht neutralisiert, sondern ist ins komplette Gegenteil umgeswitcht. Meine Eltern haben immer gesagt, du machst es, wie du das für richtig hältst. Ne? Wir hatten viele Freiräume, so wie wir sie auch jetzt haben. Auch damals im Eintritt in die Geschäftsleitung. Also wir haben immer freie Bahn gehabt, mein Bruder und ich, Dinge zu bewirken oder zu ändern oder zu verändern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind irgendeinen Beruf hatte, wo ich gesagt habe, und das willst du mal werden oder hier. Irgendwie war es schon immer so, ja, machst halt Zahntechnik, ne? Ich hatte auch ein gewisses Talent, ein handwerkliches, ne? Das war auf jeden Fall da. Aber ich würde nie behaupten, dass ich der Vollblut-Zahntechniker war, ne? Ich habe auch meine Meisterprüfung gemacht und alles. Aber ich bin relativ schnell aus der Produktion raus, ne? Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Für mich war es eher so, dass ich nach der Meisterprüfung eigentlich erst so dieser Drive kam, ne? Dieses so und jetzt startest du. Bis dahin war ich immer bin immer so mitgeschwommen, hatte nie jetzt irgendwie einen extremen Ehrgeiz, wie man das vielleicht von anderen kennt, die schon irgendwie eine Idee hatten von dem, was sie werden wollen oder irgendwelche Visionen, ja. Ich bin wirklich da rein, für mich war es klar, ich gehe ins Labor und mache das mal und hatte das Talent. Es hat mir ja auch Spaß gemacht. Ne? Also wie gesagt, ich war handwerklich schon begabt, Hab da auch gerade in der Keramik sehr gerne gearbeitet, aber irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch jemanden, der sich verstärkt ums Kaufmännische kümmert. Ne? Ich hatte irgendwann diesen, nach der Meisterschule so richtig diesen Drang, so und jetzt geht's los, ne? Jetzt wachsen wir, ja, und Unermessliche, ja. Und heute denke ich ein bisschen anders darüber, aber damals war das einfach eine Form von Wachstum, von Größe, von Status, was man alles so kennt. Ne? Also man wollte wer sein. Ne? Man hatte eine gewisse Umsatzzahl, eine Mitarbeiterzahl im Kopf. Und das hat sich bei mir auf einmal so von heute auf morgen, weiß nicht, ob es in der Meisterschule kam oder danach, aber so kam dieser Punkt, der Klick gemacht hat, ja, und von da an hatte ich einen fast übertriebenen Ehrgeiz und das hat eben dann nur dadurch funktioniert, indem ich raus bin aus der Produktion, weil entweder mache ich Produktion oder ich mache Unternehmenswachstumsstrategie und Führung und das war dann auch ein sehr großer Schritt für uns, aber er kam und er war sehr erfolgreich.
Wie war das bei Ihrem Bruder, der Benjamin? Ähnlich wie Sie auch, lagen Sie also beide in Ihrer Kindzeit in der Sonne auf dem Rücken und guckten einfach nur nach oben und fühlten sich wohl. So, also es gab also weder den abschreckenden Moment des elterlichen Berufs,
Ja.
noch den, das will ich unbedingt auch machen. Sie sind im Grunde reingewachsen am Ende
Ja.
des Tages. Ihr Bruder auch?
Ja, der auch. Also der hatte tatsächlich erst die Idee, Koch zu werden, hatte dann auch einen Ausbildungsplatz in einem Sternerestaurant bekommen können, hier in der Pfalz, und hat dann aber nach einer Woche Praktikum entschieden, dass er dann doch Zahntechnik macht.
Da sehen wir auch die Bedeutung der Praktikas, ne? Man
Ja.
soll einfach die Dinge ausprobieren,
Genau,
ja.
ne? Es war dann arbeitszeitentechnisch noch schwieriger als die Zahntechnik. Nee, also es war wirklich so, wir waren ja auch als Kind viel früher mit im Labor, ne? Und das war, also es gibt auch hier immer noch überall Bilder im Labor, wie wir da so als kleine Knöpfe an den Arbeitsplätzen sitzen und irgendwelche Gipsmodelle mit Gipsfräsen zerschrubben, ja, und Zahntechniker spielen. Also ein Stück weit ist es schon auch Prägung, glaube ich, gewesen. Und irgendwie dann war es auch klar. Wir haben nie den Druck gehabt, dass es heißt, ihr müsst es weitermachen. Der war nicht da. Wir haben immer selbst entscheiden dürfen, was wir machen wollten. Und unsere Eltern standen immer hinter uns. Also das war, wenn ich eins, auch in der Schule, ne, also wir haben nie den Megadruck gekriegt. Ja, es hieß immer, ihr geht euren Weg. Und ja, wir sind ihn gegangen. Ne? Wir haben ihn halt selbst gefunden und nicht vorgelebt bekommen. Also das, wo andere Menschen eine Prägung, oder ich beobachte das oft bei Freunden, wo die Eltern sehr leistungsorientiert sind oder so hardcore unterwegs sind oder sehr streng sind, dass da eine gewisse Prägung aus dem Elternhaus kommt, die dann in Situation oder in ein Leben reingeboren sind, das sie nie wollten. Das hatten wir nie. Wir hatten immer die freie Wahl, was wir machen können. Und das ist etwas, wo wir unseren Eltern auch sehr dankbar sind, weil das hat dazu geführt, dass wir uns relativ schnell dann auch selbst gefunden haben, ne? Weil wir unserem Selbst auf die Schliche gekommen sind und gar nicht so sehr durch irgendwelche Peer Groups, Erziehung oder sonst was. Natürlich nimmt man viel aus dem Elternhaus mit und auch aus der Schule und sonst was oder aus Vereinen, aber da war auch immer schon so, ne? Wir hatten nie den Druck.
Ich glaube, das können wir als unsere gemeinsame Empfehlung unseren Hörerinnen und Hörern auch mit auf den Weg geben, dass man die eigenen Kinder wirklich sich entwickeln lässt und wirklich freundlich führend begleitet, aber doch nicht zwingt. Ich habe das Beispiel erlebt, dass ein anwaltlicher Kollege, nachdem in der dritten Generation Anwaltsfamilie, nachdem sein Vater verstorben war, er den Anwaltsberuf aufgegeben hat, weil er hat das nie gerne gemacht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wollen wir unseren Kindern nicht antun. Im Gegenteil, das ist ein Erfolgsrezept.
Ja.
Ne? Kinder entwickeln lassen. Das hat bei Ihnen ja wunderbar funktioniert. Schauen wir noch mal kurz zurück auf die Entwicklungsgeschichte des Unternehmens. Sie haben es gerade schön beschrieben. Ihre Eltern gemeinsam haben das Unternehmen mehr oder weniger gegründet. Sie haben es dann entwickelt, sind dann bei 14, 15, 16 Mitarbeitenden gelandet. Sie sind ja heute bei einer vierfachen Zahl, bei 60 Mitarbeitenden insgesamt.
Ich glaube schon über 60 mittlerweile. Ich habe es nicht genau auf dem Schirm, aber ja.
Aber es geht ja rasant weiter. Welche Meilensteine gab es denn da? Was haben, als Sie es übernommen haben, was war denn da so der zentrale Punkt, ab dem es dann sich so richtig entwickelt hat?
Also mein Bruder und ich, wir sind, wie gesagt, es war so die Zeit, als ich dann damals aus der Meisterschule zurückkam, ne, mit einer Ehrenrunde in der praktischen Prüfung, ne? Und diese Ehrenrunde, die hat mir so ein bisschen, die hat mich so ein bisschen demütig gemacht, weil es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mal so eine richtige Klatsche gekriegt habe, ne? War so der Klassiker, eine Riegelkasten am Ende von bei der Fertigstellung zugelaufen, total nervös geworden. 3 Stunden vor Abgabe, dann irgendwie versucht es da raus zu basteln, Keramik abgeplatzt, Arbeit nicht einsetzbar, so, ne, dann so, und dann kam ich da raus und hab gedacht, ah, es wird irgendwie wird's noch gereicht haben, nee, hat's nicht. Und damals war dann das hat mich schon ganz schön runtergezogen. Ne? Also da habe ich wie so ein bisschen so eine Zukunftsangst entwickelt, ne? Wenn ich da so rückblickend drauf schaue. Ne? Nicht jetzt im Extrem, aber die hat mich schon so ein bisschen demütig werden lassen. Und diese Demut, die hat sich dann so ausgedrückt, dass ich auch gesagt, das hat sich dann so weit gesponnen, sagt, du musst ja hier, da kommen ja immer mal Rückschläge und Dinge und wie gehst du damit um und das und wie kommt, und dann malt man sich ja Horrorszenarien aus, ne? So, wenn im Labor hier und wenn da und wenn dies und wenn jenes, wenn das alles nicht mehr funktioniert, wie geht so, ne? Also diese wenn dann, ne? So, man macht Probleme, wo noch gar keine sind. Und irgendwie kam ich dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, was, ne, wenn auch mal ein Kunde wegbricht oder zwei oder drei, ne, oder ein Mitarbeiter geht. Und das war für mich, das hat sich so bei mir dann, das war dann so präsent, dass ich gesagt habe, okay, nee, also jetzt ist Schluss mit reagieren, jetzt ist agieren angesagt, ja. Du kannst nicht immer alles dem Zufall überlassen. Klar, die klassischen Handwerks- oder die klassischen Labore machen ja keinen Vertrieb, ja. Keiner, also ich weiß, mein Vater hatte auch damals mehrere Veranstaltungen mal gemacht, ne. Da gab es damals so jemand, der hieß Dr. Zapke Schauer, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Das war in der Dentalbranche auch so ein Vertriebsmensch, der hat da Veranstaltungen mit Zahnärzten gemacht und so. Das hat mein Papa gemacht, hat auch immer ganz gut funktioniert und hat dann auch damit immer mal wieder neue Kunden gewonnen und so. Aber es gab ja kein klassisches Wachstumskonzept da hinten dran, wie auch mit einem Geschäftsführer, der für alles verantwortlich ist, eine Dame in der Abrechnung und 16, 17 Mitarbeitern, ja. Das war einfach so das Konzept, was er immer wollte, was er gemacht hat und für mehr war dann auch nicht Zeit, ne? Da hätte man umdenken müssen. So, und dann war es einfach so. Davon abgesehen hatten wir nicht so wirklich viel mehr Platz für Techniker dann im Labor. Das war 400 Quadratmeter. Wir hatten 16 Technikerplätze und damit war das dann auch voll, ne? Und ich habe dann gesagt, nee, irgendwie müssen wir das alles skalierbarer machen. Da muss mehr Sicherheit rein, da muss ein Konzept hinten dran, dass wir sagen, okay, wie kommen wir an neue Mitarbeiter, wie kommen wir an neue Kunden, wie können wir das Ganze ins Wachstum bringen, vor allem, wo setzen wir die hin, ne? Und ja, also habe ich mir einen Coach gesucht, der mich dann im Vertrieb fit gemacht hat. Und das war ein entscheidender Meilenstein. Also es war der Punkt dann auch, aus dem ich aus der Produktion komplett raus bin. Das heißt, ich bin ab diesem Tag, habe ich mich mit Vertrieb, Kommunikation, Strategie beschäftigt. Habe mich mit Wachstum beschäftigt, dann, das ist jetzt gut 15 Jahre schon, oder ja, vier, nee, 14 Jahre sind es, Entschuldigung. Und wir haben dadurch dann, also ich habe in diesem Jahr so viel gelernt, bin draußen rumgefahren, ich habe Kaltakquise gemacht, ich war richtig schön Klinkenputzen in diesem ersten Jahr. Und da lernt man natürlich sehr viel, ne? Mein Coach war immer mit dabei. Also der kam einmal im Monat zu Besuch, bin ich mit dem rausgefahren. Wir haben zusammen Vertrieb gemacht, haben auch Themen wie Mitarbeiterführung und sowas gemacht. Also er war da wirklich sehr fit. War der Thorsten Huhn, kann ich ja auch namentlich benennen. Und damals noch mit seiner Frau oder Ex-Frau zusammen Huhn Coaching und Training. Also Thorsten gibt es heute noch und wir arbeiten heute noch auch mit ihm zusammen, mittlerweile für die Mitarbeiter, für das Führungskräfteteam. Und das war für mich damals der Schritt, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, in diese Unternehmerrolle. Ne, der hat gesagt, du musst da raus, ne, ihr braucht einen kaufmännischen Geschäftsführer und der bist du. Und dein Bruder macht die Produktion und dein Vater macht die Qualitätssicherung. So. Und das war dann sozusagen unsere Dreierkonstellation, ne, die sich dann im Alltag auch bestens bewährt hat, ne? Aber auch nur, weil wir, wie gesagt, uns gegenseitig nie den Druck gemacht haben. Ich habe damals zwei, drei Bücher gelesen über Familienunternehmen und war regelrecht erschrocken darüber, was für Themen da drin standen, also was es für Probleme in der Familie, in Unternehmen gab, ja, also mit Ehefrauen, mit Geschwistern, mit Cousins, alles, was so in den Familien, ne, mit Streitigkeiten, mit Konkurrenzkampf, das gab es bei uns nie. Das haben wir bei uns noch nie gehabt. Also bei uns wurde noch nie aufgewertet, wer sich wie viel Gewinn rausnimmt oder ein Euro mehr oder mehr, wer das größere Auto fährt oder mehr Urlaub macht oder wie. Das gab es bei uns nie. Da wurde nie drüber, da hat auch nie einer irgendwie dem anderen irgendwas nicht gegönnt. Ne? Das war für uns, und das, ich muss sagen, das sind Werte, die haben uns unsere Eltern beigebracht, ne? So unsere Prägung. Die hat so tiefgreifend Spuren hinterlassen, dass wir das bis heute, also ich könnte nicht sagen, wann ich mit meinen Eltern oder besonders mit meinem Vater oder mit meinem Bruder irgendwann mal Streit hatte oder wann wir uns nicht einer Meinung waren. Und wenn, dann haben wir halt das gemeinsam entschieden und sagen, okay, wir machen es so und so. Ja, also meine Frau arbeitet ja auch, die sitzt mir hier normal gegenüber. Ne? Die ist jetzt gerade, die macht gerade ein bisschen Elternzeit, weil wir unser drittes Kind gekriegt haben. Meine Mutter wuselt immer noch hier als auch rum. Ja, also wir hocken ja wirklich tagtäglich teilweise aufeinander. Ne? Also meine Frau ist Industriekauffrau und Zahnarzttochter, Schwester, ne? Alles. Ne? Also eine Zahnärztefamilie.
Wunderbare Geschichte. Das Erfolgsrezept, um es zusammenzufassen, ist die Aufgabenteilung und der gegenseitige Respekt und aber auch die Toleranz dem anderen gegenüber. Wir sind auch in den Familien sind ja nicht alle gleich. Da haben wir auch alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Aber das zulassen können und auch das so zu entwickeln, dass sich jeder entwickeln kann. Wow, das ist eine tolle Aussage.
Es ist wirklich bemerkenswert. Also das vor allen Dingen, weil sie ja so gemeinsam, ohne dass sie da jetzt bis ins Kleinste alles reguliert haben, einen unglaublichen Wandel hingelegt haben, ne? Über den wir jetzt auch gleich noch sprechen wollen.
Ja, das war wirklich wir haben nie über diese Verantwortungsbereiche gesprochen, ne? Das ist dasselbe wie bei Führung. Also Führungskraft ist ja kein Titel, sondern ist ja etwas, was man, führen tut man ja, ne? Das ist ja etwas, was man macht und nicht zu dem man ernannt wird, ja. Und das hat sich ganz klar so rauskristallisiert. Mein Bruder ist der, ne, das Digitale antreibt in der Produktion. Mein Vater ist der Schrecken jedes Handwerkers, wenn es um Qualität geht. Ich sage immer, wenn die haben vor ein paar Jahren ihr Haus komplett saniert und wenn der mittags in der Mittagspause heim ist mit der Wasserwaage, da war Ende Gelände, ne? Da war jede Abweichung der Norm war ein Grund, das alles neu zu machen, ne? Also die sind verzweifelt, ja. Und so ist er natürlich, ne? Also er hat eine extreme Penibilität, auch für die kleinen, unwichtigen Details, ja. Da ist er wirklich, deswegen war für ihn das Thema Qualität halt einfach immer. Mein Bruder war für die digitalen Prozesse und die Produktivitätsverbesserung, sage ich mal, ne, zuständig, ja. Und ich war der Stratege, neue Kunden, neue Mitarbeiter, Führung und auch Marketing, ne? Das waren so meine Stecken oder sind meine Steckenpferde, ne?
Aber da haben Sie ja einen gewaltigen Sprung gemacht, als Sie Ihr Labor konsequent digital ausgerichtet haben. Wird sicherlich Ihr Bruder dann auch auf der technischen Seite und in den Arbeitsprozessen begleitet haben. Aber das heißt ja nicht nur, wir stellen jetzt mal eine Maschine hin, sondern da ist ja dann sehr viel dran, eben auch bis Mitarbeiterführung und Marketing. Wann war denn für Sie der Punkt erreicht, dass Sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt konsequent in Richtung Digitalisierung? Und das ist ja ein Prozess, der weiterläuft. Da sind Sie ja noch nicht angekommen. Das geht ja immer weiter. Was bedeutet dann digitale Kompetenz auch für Ihre Kunden? Das muss ja da auch ankommen. Nur dass die Maschine da steht, macht ja noch nicht das Produkt unbedingt besser, ne?
Also tatsächlich war unser Papa schon immer auch sehr innovativ. Also ich weiß damals in war das ja so die vor meiner Ausbildung und bevor ich angefangen habe mit Zahntechnik, war damals schon hier die erste Zircon-Maschine von Degudent gestanden, ne? Und klar, wir waren mit einer der ersten Labore in Deutschland, die damit begonnen haben, ne? Dann noch so richtig oldschool mit Wachskäppchen modellieren, Silberpudern und dann einscannen, da konnte man auch nur Einzelkronen damit machen. Das war damals das Nonplusultra, ja, die vollkeramische Krone aus der Maschine oder zumindest das Gerüst. Tatsächlich, ja. Ich habe es dann weitergemacht lange, ne, bis mein Bruder dann auch kam. Nachdem ich im Endeffekt dann so ein bisschen aus der Produktion raus bin, hat er das dann viel übernommen. Aber natürlich haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, aber ich bin immer distanzierter. Ne? Wir haben geguckt, welche Maschinen. Ich habe ja viel auch das Controlling gemacht, dass wir dann auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung damals mit Weidhüner und Partner viel auch zusammen gemacht haben. Ne? Also wir haben das Ganze schon auf dem Papier auch durchdacht und für uns war immer klar, ja, wir gehen die, also wir haben uns nie, es gibt ja viele, die haben wirklich diesen, die haben sich lange dagegen gesträubt und es ist ein Trend und was ist das immer und das brauchen wir nicht und das Handwerk geht kaputt, habe ich nie dran festgehalten. Also ich war immer der Mensch oder wir waren immer die Menschen, die gesagt haben, es geht nicht um Handwerk zu erhalten, es geht darum, um Fortschritt, ne, Wirkung zu erzielen, effektiver zu werden, qualitativ hochwertiger zu werden, reproduzierbare und skalierbare Ergebnisse zu liefern. Und ja, wir haben mittlerweile 6 große Maschinen da stehen, ich glaube 12 Scanner und noch diverse Konstruktionsplätze. Und so richtig gab es nie einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt konsequent digital, sondern wir waren immer diejenigen, die gesagt haben, was geht denn noch digitaler, ja? Wir haben auch mit der Industrie zusammen teilweise Konzepte dann mitentwickelt, mitgedacht, waren dann eher so diejenigen, die die Industrie so also punktuell dann getrieben haben, ne? Egal, ob das jetzt bei Software war oder bei Maschinenstrategien. Mach das doch mal so und so, können wir das nicht so machen? Also die Systeme hinterfragt, ja. Also wir haben immer schon versucht, ne, die Komplexität aus diesen ganzen Dingen zu nehmen und Einfachheit zu implementieren, aber immer mit dem Hintergrund Digitalisierung, wenn sie da ist, dann nur um etwas zu vereinfachen und nie um etwas komplexer zu machen. Und wir alle kennen das, wenn wir in unsere Handys gucken und gucken uns Fotos an, unsere Fotodokumentationen, die wir alle, da hat jeder 5000 und mehr Bilder drin. Früher ist man in Urlaub gefahren, hat 2 Filme verknipst, hat die entwickeln lassen und hatte dann wunderbar, hat die dann in die Box gestellt und hatte dann wunderbare Erinnerungsfotos, maximal 50 Stück. Heute macht man im Urlaub ein und dasselbe Bild 20 Mal, bis es passt. Aber keiner sortiert es danach, ja. Und wenn man im Endeffekt ist die Digitalisierung der Fotografie ein wunderbares Thema und super Möglichkeiten. Aber im Endergebnis macht es das Ganze doch viel komplexer, weil man der Verwaltungsaufwand deutlich größer ist. Und das war etwas, wo wir immer gesagt haben, das muss so funktionieren, dass es die Komplexität entschärft und Einfachheit macht. Und das ist natürlich viel schwieriger, als mit Komplexität umzugehen. Ne? Also Komplexität zu erhalten ist ja einfach im Verhältnis dazu, Komplexität zu vereinfachen. Ne? Das ist deutlich schwieriger. Und das war immer unser Ansporn auch zu sagen, okay, wie können wir, auch, man wusste ja schon vom Fachkräftemangel, das wissen wir ja alle schon Jahre, ja? Oder Jahrzehnte und sich darauf auch vorzubereiten und zu sagen, okay, wie können wir zukünftig mit diesem Pensum an Arbeit, weil an Arbeit und Patienten mangelt es ja nicht, sondern es mangelt ja dann eher vielleicht an den Mitarbeitern oder an den Fachkräften, die es bewältigen können. Und das war für uns damals einmal aus eigener Neugier, dann auch dieses Thema digital, ne, ist halt auch unsere Zeit, ne? Wir waren ja auch die Jüngeren, ja, jüngere Generation, die sich damit viel mehr und schneller befasst hat, die das angenommen hat. Und dann, ja, haben wir immer straight, geradeaus, immer Vollgas, was geht und was geht nicht.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Jetzt haben wir da zwei Aspekte ja noch drin. Das eine ist, also Sie haben ein strammes Motto, famous for making a difference.
Ja.
Und die andere Frage ist eben, Klar, dass sie sicherstellen können, dass sie Zahnersatz liefern können in den Fristen, die gewünscht und erwartet werden. Das ist natürlich klar. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Zusammenarbeit mit den Kunden? Weil wir wissen ja aus vielen Erfahrungen, vielen Gesprächen mit Laboren, dass diese Umstellung auf digitale Prozesse für viele Zahnarztpraxen oder für viele Labore schwierig waren, weil sie die Zahnarztpraxen ja irgendwie mitnehmen mussten. Mhm. Ja. Wie haben sie das geschafft, dass die Zahnärztinnen, Zahnärzte da mitgegangen sind? Nehmen die das als Dienstleistung und sagen, die machen das jetzt so bei Leuchtner und toll, alles prima? Oder wie binden sie die ein, um diese Difference zu kriegen?
Dieser erste Punkt, über den wir ja gesprochen hatten, sind ja überwiegend unsere Prozesse gewesen. Ne? Also wie können wir uns produktiver darstellen und reproduzierbare Qualität liefern? Das war mal das eine. Der zweite Punkt war, wie schaffen wir es jetzt auch, dass unsere Kunden digital werden? Ne? Das ist im Endeffekt auch das, worauf sie hinaus wollen. Wir haben, was hat es für unsere Kunden bedeutet, Digitalisierung in den Praxen oder in der Kommunikation mit Labor und Praxis zu implementieren. Und da war, ich glaube, es ist jetzt 6 Jahre her, der Punkt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir befassen uns mit diesem Thema Intraoral-Scan. Ne? Die Industrie kam immer und hat uns vollgejammert und ja, die Zahnärzte, die kaufen alle keine Scanner, die trauen sich da nicht dran. Und dann haben wir halt mal hinterfragt, warum ist es eigentlich so? Ne? Dann kamen immer Aussagen, ich weiß nicht welchen und es ist alles noch nicht genau genug, das funktioniert doch alles nicht, mein Labor kennt sich damit nicht aus, was auch immer. Ne? Also es gab diverse Umstände, die vorgeschoben wurden, sich mit diesem Thema zu befassen. Zeitdruck, ne? Ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen. Damals stand der Jürgen Vetter hier, das ist unser Medentica-Vertreter also Straumann Medentica. Und er sagt hier, ihr habt doch auch Scanner. Und ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann ich kaufe mal zwei. Ne? Dann haben wir damals ein Trios 3, 2 Stück gekauft, wireless, und haben einen bei unserem Kunden hingestellt und einen haben wir selbst behalten, so zum Testen, zum Rumspielen. Und den beim Kunde, ne, den haben wir dann an ihn vermietet, ne, mit einem sauberen Vertrag aus der Kanzlei Schnieder, mit einem schönen Mietvertrag. Und dann haben wir mit dem Kunde haben wir dann gesagt, so, wir machen jetzt ein Pilotprojekt. Und der war natürlich, der hat genauso getickt wie wir, gleiches Alter, gleiche Interessen. Der hat gesagt, gut, wir machen das jetzt, wir machen von heute auf morgen, wir stellen alles um, wir packen die Löffel in eine Kiste, stellen die unten in den Schrank und ab heute wird nur noch gescannt. So, dann gab es eine Schulung, eine Einweisung, dann gab es 4 harte Wochen, in denen wir wirklich konsequent alles, was die gemacht haben, was ging, Kronenbrückenimplantate, Wallplast, ne, diese Flexprothesen, Schienen, alles wurde, was ging, wurde digital abgescannt und konstruiert. Und daraus haben wir ein Riesenlearning gemacht. Ne? Das war unser erster Use Case, der ist sehr erfolgreich gelaufen. Wie gesagt, damit haben wir viel gelernt. Dann haben wir einen zweiten Use Case eingebaut, haben den nächsten Scanner geholt und vermietet und wieder ein und wieder ein und wieder ein. Und so ging das dann die ganze Zeit, bis wir irgendwann, einige haben die dann nicht, haben dann aus eigenen, haben sich dann die Scanner direkt gekauft. Ne? Aber immer, könnt ihr mir sagen, welchen? Ne? Könnt ihr mir sagen, welchen, wie, welchen soll ich nehmen und was, wo sind die Unterschiede und so. Und das war so ein bisschen mein Projekt. Und in diesem Projekt habe ich wirklich mich mit allen Systemen ausgiebigst befasst. Ich habe die Schwächen, die Stärken kennengelernt. Ich hatte die Vertreter hier, ich hatte die Systeme hier. Irgendwie war jedes System bei irgendeinem unserer Kunden vertreten. Also wusste man ja auch genau, ne, wo haben die ihre Stärken und Schwächen. Ne? Also, und so konnten wir natürlich Zahnärzten auch ganz anders an die Hand nehmen. Ne? Und es ist mittlerweile so, wir haben es ja dann auch, wir haben ja einen eigenen Podcast, in dem wir das auch sehr publizieren, dass wir da auch sehr beratend tätig waren in der Vergangenheit. Und das hat uns auch ermöglicht, und die Zusammenarbeit mit Zahnärzten bundesweit auszudehnen. Ja? Und nicht nur noch lokal oder hier im Umkreis. Ja? Wir haben mittlerweile Kunden in ganz Deutschland. Und das ermöglicht uns einfach diese Digitalisierung. Und unser Mehrwert, den wir dadurch geschaffen haben, war, dass wir Zahnärzte bei dieser Implementierung an die Hand nehmen und sagen, das geht los mit der Beratung welcher Scanner, das geht dann viel weiter in die Implementierung, das geht in den direkten Support, wenn irgendwas ist, gerade wenn wir dann zusammenarbeiten und dann auch sagen können, hier an den und den Stellen musst du das und das machen. Ich bin teilweise mit TeamViewer, sind wir dann beim Kunde am Anfang mit auf dem Scanner, während er die ersten Scans in der Praxis durchführt, ne, damit wir unterstützen können. Hier AirPod im Ohr, Der Zahnarzt scannt und kriegt von mir wie einen kleinen Mann im Ohr Tipps und Tricks, dann ne, geh nochmal hierhin, dahin oder mach jetzt dies am Laptop oder schneid das nochmal weg, ne, beziehungsweise kann ich selbst eingreifen. Das war im Endeffekt ein Konzept, was wunderbar aufging. Und wie gesagt, heute haben wir über 30 Systeme in Praxen mit implementiert, also teilweise selbst implementiert oder einfach unterstützend tätig gewesen in Form von Beratung und Training, dann auch in den Praxen bei den Helferinnen. Ne? Und das ist ein sehr erfolgreiches Konzept. Ne? Also auch in der Kommunikation, Schnittstelle, ne? Ein Riesenthema.
Das heißt, der Unterschied liegt jetzt nicht darin, dass Sie die besonders super toll ästhetische Krone machen oder besonders super feine Materialien verarbeiten. Das wird einfach vorausgesetzt, das machen Sie ohnehin, das ist Ihr Anspruch. Aber das ist tatsächlich, der Unterschied zu anderen Laboren liegt darin, dass Sie eben so sich so intensiv um die Kunden auch kümmern. Also dass Sie tatsächlich die Kunden mitnehmen und begleiten. Also dass der Service, der Unterschied liegt in dem Bereich weniger in dem Produkt selber, weil Zahntechnik, gute Zahntechnik können viele. Ne?
Das ist genau der Punkt. Dieses Thema Famous for Making the Difference, woher kam das? Also wir haben lange überlegt, was ist unser USP? Und wenn Labore mir erzählen, oder ich habe das immer wieder mitgekriegt, auch im Vertrieb, ne, das war etwas, was ich sehr schnell gelernt habe, auch da in meinem Training mit dem Thorsten Huhn. Geile Zahntechnik ist kein USP. Ja, das machen viele. Ja, das macht eigentlich jeder, der ein bisschen erfolgreich ist am Markt, macht gute Zahntechnik. Der eine mehr, der andere weniger gut. Das ist aber nicht der Grund, warum Zahnärzte mit einem zusammenarbeiten oder nicht. Sondern Zahnärzte arbeiten mit einem zusammen, weil es funktioniert. Und wir haben gesagt, für uns ist geile Zahntechnik oder gute Zahntechnik, ja, das ist für uns, das ist ein Hygienefaktor, das ist eine Voraussetzung, dass wir ein Produkt liefern, was funktioniert, was gut funktioniert. Aber das drumherum, das können die wenigsten. Und wir haben das immer wieder, auch nicht nur in unserer Branche, sondern in anderen, das kennen Sie mit Sicherheit auch, ja, wenn man irgendwo anruft und das Gefühl hat, als Kunde ist man das lästige Übel. Ne? So, oh mein Gott, ihr geht, Kunde ruft an, schnell weg, ja. Und ich habe immer gesagt, das kann so, also das muss. Ich war da schon immer so ein Mensch, der sehr serviceorientiert war und da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Und für mich war das so, ich wollte das den Alltag von Zahnarztpraxen erleichtern. Auf allen Ebenen der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, in der Rechnungserstellung, im Austausch von Daten, in der Zusammenarbeit, im Coaching, im Training, ja, in der Beratung, in der Praxis, im Labor, egal auf welcher Ebene. Zahntechnik ist ein Spektrum, das ist unser Produkt, ne, das ist unser Kerngeschäft, aber das Drumherum, ne, das Wie, das macht den Unterschied. Und darüber definieren wir uns. Also es ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Ne? Zum Beispiel dieses Thema Implementierung Scanner in der Zahnarztpraxis. Mittlerweile aber auch, wie gesagt, in anderen Bereichen, ne, beratend tätig. Ja, zum Thema Führungskräfte-Coaching, ne, oder Marketing, Mitarbeitergewinnung. Das ist jetzt alles durch den Podcast, durch Anfragen gekommen.
Kommen wir noch gleich zu.
Ja, kommen wir noch drauf. Ne?
Ich habe jetzt zum Thema Innovation herausgehört, Sie haben das besondere, Sie haben eine besondere Kundenbetreuung, die Sie auszeichnet, mhm, und dadurch auch mittlerweile überregionale Kundschaft. Das, ja, kann man ja nochmal weiterdenken, in die Zukunft gerichtet. Das kann ja auch sich auf Europa ausdehnen. Ne? Sie sind ja in der Pfalz unterwegs, Frankreich ist nicht so weit weg. Also denkbar ist das, dass wir hier auch in deutschen Laboren deutschen Zahnersatz für EU-Staaten oder für das Ausland auch herstellen. Aber, mhm, ein anderes Thema an anderer Stelle. Zu einer Innovation gehört natürlich auch ein Team, das es mitträgt, ein Team, welches den Weg mitgeht. Und ich vermute, ich weiß es aber nicht, ob der Geist Ihrer Familie, die Werte Ihrer Familie sich auch im Team widerspiegeln. Wie ist Ihr Führungsstil an der Stelle? Wie sind Sie mit den Mitarbeitern unterwegs?
Der Punkt, nachdem dieses Vertriebsthema abgehakt war, war für mich, wie komme ich an neue Kunden? Hat dann funktioniert, wusste ich, konnte ich, kann ich bis heute, ne, ist also kein Problem, ne, dieses Thema. So, der zweite Punkt war dann, ja, wie sorge ich dafür, dass die guten Mitarbeiter bleiben und die Besten zu mir kommen wollen, ja, so, wie erzeuge ich so richtig Sog und wie schaffe ich einen Arbeitsplatz, der dafür sorgt, dass Menschen sich entwickeln können, ne, nicht wollen, aber können, ja, wenn sie es wollen, oder nicht müssen, so, aber der Hintergrund ist, ich habe mich wirklich die letzten 12, 13 Jahre exzessiv damit befasst. Meine Frau sagt immer, du hast dir diesen Kram reingezogen, wie andere, oder du hast mehr davon konsumiert, und ich sage bewusst konsumiert, weil ich war wirklich ein Junkie, was das anging. Ich habe Bücher gelesen, Seminare besucht, Coachings bei wirklich Top-Coaches gemacht, die auf ihren Gebieten, ja, in der gesamten Dachregion. Und was ich unterwegs war und mir dieses Thema Führung, Marketing, auch Recruiting, Leadership, alles rein, was ging, ja, über 12 Jahre lang wirklich nur oben rein, voll der Overload, ja. Und das hat mich total fasziniert, was und irgendwie gefühlt, je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr hat man gedacht, man weiß eigentlich gar nichts, ja. Man ist eigentlich, und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie meinen eigenen Stil auch dann da entwickelt habe, ja. Das ist, also man hat sich von jedem immer gute Sachen abgeguckt, man hat Dinge ausprobiert, die total schief gegangen sind. Wir haben mal eine Zeit lang eine Beratung gehabt, da haben wir, die hat uns dann so auf einen Schmusekurs gebracht mit unserem Team, ne? Das heißt so, oh, der Mitarbeiter, der muss immer gut gehen und dann läuft alles von alleine. Und dann haben wir das konsequent durchgezogen, ein Jahr lang mit denen, die waren also monatlich im Haus. Und das ging so nach hinten los, weil am Ende waren wir diejenigen, die wieder komplette Verantwortung getragen haben. Damals waren wir so 35 Mitarbeiter und das war die erste größere Wachstumshürde wieder. Und das ging natürlich voll in die Hose, ne? Und dann sind wir glücklicherweise an eine neue Beratung gekommen, mit der wir dann das wieder gegengesteuert haben. Aber das musste man ja auch behutsam machen und wir haben uns wieder umtransformiert. Das heißt, wir sind hin mittlerweile, wenn man am besten kann man es beschreiben, wie ein Fußballteam mit familiären Werten. Ne? In einem Fußballteam gibt es ein Ziel und das ist Tore schießen. Und in diesem Team müssen Spieler sein, die gerne Tore schießen und die Lust dazu haben. Und wenn sie eben nicht mehr gerne Tore schießen, dann sitzen sie auf der Ersatzbank oder es wird gewechselt. So, und so muss man sich das bei uns auch vorstellen. Nur machen wir das Ganze mit familiären Werten. Davor war das Problem das, dass wir uns als große Familie gesehen haben. Ja? Und auch die Mitarbeiter irgendwann gedacht haben, ja, wir sind alle eine Familie. Und in einer Familie zieht man ja auch die Kranken und Schwachen mit. Ne? Da gibt es im Endeffekt, da ist für jeden ein Plätzchen da. Aber als Unternehmen muss man natürlich auch gucken, dass es wirtschaftlich ist, dass es funktioniert. Ne? Da geht es nicht nur darum, wir haben die Harmonie in den Vordergrund gestellt. Und das machen in meinen Augen die meisten Unternehmen mittlerweile falsch, dass es wirklich auch Praxen, ne, wo es darum geht, bloß nichts sagen, ja, niemanden verärgern, lieber den Schein wahren, so lange wahren, wie es geht und irgendwann explodiert es und die Leute gehen oder man schmeißt sie raus. Oder, ne, also es entstehen Konflikte, weil geschwiegen wird. Und wir haben irgendwann angefangen, für uns dieses Credo zu sagen, wir reden nicht mehr übereinander, wir reden miteinander. So. Und das, ich will nicht sagen, dass bei uns der Rasen grüner ist als anderswo, aber wir haben andere Methoden, damit umzugehen, ne, mit dem Problem. Wir haben dieselben Probleme wie jeder auch, aber wir gehen ganz anders damit um. Ne? Wieder famous for making the difference, ja. Wir haben gelernt zuzuhören, wir haben auch gelernt, Freiräume zu lassen für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Bei uns hat jeder, also die Mitarbeiter, die 100% Verantwortung für ihren Bereich übernehmen, und wenn das nur ihre eigenen Arbeit sind, die haben maximale Freiheiten. Die können gehen, kommen, wann sie wollen. Da weiß ich, die planen ihren Urlaub so, dass es passt. Da muss ich nicht einhaken. Es gibt Abteilungen, es gibt Mitarbeiter, mit denen brauche ich keine, also mit denen bin ich immer im Austausch, aber da gibt es keine direkte Führung. Die arbeiten agil. Ja? Die sind voll in ihrem Bereich. Und dieses Thema, das hat sich bei uns, also dieses Thema Ergebnisorientierung, ja, also im Team für das Ergebnis, ne? Gute Zahntechnik, geiler Service, ne? Funktionierende Prozesse in den Praxen, die in unserem Einflussbereich liegen, die dort, das war immer im Fokus gestanden. Und die Menschen, die hier sind, und es sind sehr viele von denen, die sich daran beteiligen, also die wirklich mitgestalten und nicht nur mitarbeiten, ja, das hat sich wirklich in den letzten 5 Jahren, es war viel Arbeit und es waren viel Aua, sage ich mal, ne? Und viel Training. Wir haben viel Beratung im Haus gehabt, viel Seminare auch besucht, also wie gesagt auch das Führungsteam dann. Aber wir sprechen jetzt eine Sprache und wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, es ist einfach nur geil. Es ist klar, es wird härter und es tut weh und es wird immer schwieriger, aber es ist trotzdem geil. Es macht Spaß, ja, und wir wissen anders damit umzugehen. Das ist diese Methoden, diese Haltung, die sich bei uns implementiert hat, ne? Mit diesen Freiräumen, ne? Also wir sagen schon zwei Drittel unter Ergebnisorientierung und ein Drittel Beziehungsorientierung, ne? Die Beziehung ist wichtig, aber das Ergebnis ist wichtiger, ne? Wenn das Ergebnis stimmt, dann kann der Spaß an der Arbeit sein. Und für mich war immer klar, ich will ein Unternehmen, ich will auf die Arbeit kommen mit Freude. Und deswegen war das für mich so, ich will Spaß an meinem Job haben, ich will Spaß in meinem Laden haben. Und für mich war das undenkbar, hier Leute sitzen zu haben, die unmotiviert, frustriert oder schlecht gelaunt sind. Also, oder nichts erreichen wollen. Also haben wir uns wirklich darauf fokussiert, dieses Thema zum Kern unseres Unternehmens zu machen.
Ich durfte ja schon einige Male bei Ihnen zu Gast sein und ich
Ja.
konnte diesen Spirit tatsächlich auch spüren. Wunderbar. Haben wir dieses Thema umrundet und schauen wir noch mal nach vorne.
Ja, gucken wir mal. Sie haben schon gesagt, Sie haben einen eigenen Podcast und in dem spielen auch diese Themen, über die Sie gerade gesprochen haben, eine große Rolle, wie ich gesehen habe. 39 Folgen waren es jetzt, glaube ich, als ich heute reingeguckt habe. Stramm.
Heute ist die
Respekt.
40. glaube ich, online
40.
gegangen.
Respekt, Respekt,
Ja.
das ist viel Arbeit.
Ja.
Sie haben sich viel reingeschafft, das haben Sie schon gesagt. Sie sind aber auch in der Lage, es wieder zu vermitteln. Was war denn der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, wir machen so einen Podcast, auch mit viel Führungsthemen, ja auch viel in Richtung Kundschaft, also Zahnärzte. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wird sich die Zahntechnik in den nächsten 10 Jahren verändern? Also, wie sehen Sie leuchtende Zahntechnik? Sie sind ja noch jung, Sie haben ja noch Strecke vor sich.
Das stimmt, ne? Also ich werde nächstes Jahr 40, ein bisschen haben wir noch, mein Bruder ist 2 Jahre jünger. Und grundsätzlich, also der Podcast ist dadurch entstanden, dass wir genau das, was wir bei uns hier implementiert haben, wir haben immer, wenn man irgendetwas besonders gut macht, ja, wenn und Menschen kommen hierher, Zahnärzte, andere Labore sagen, hey, wie macht ihr das? Ihr habt so einen Spirit, so eine Kultur, ihr habt so ein geiles Marketing, ihr habt so eine tolle Positionierung. Ne? Also das fällt anderen auf. Und immer dann, wenn andere etwas bemerken, was man besonders gut macht und einen darauf ansprechen, wie macht mir das, haben wir dann irgendwie gedacht, also irgendwie machen wir da ja was besonders. Wir haben ja nur uns als Vergleich. Ne? Wir sehen ja nur uns. Wir gucken ja nicht so viel in andere Labore rein. Wir sehen noch unsere Kunden. Aber natürlich erkennt man da Unterschiede, ne? Aber wenn gerade jetzt aus der Industrie oder auch andere Laborbesitzer, die uns kennen oder mit denen wir eng in Kontakt sind, die sagen immer so, boah, ihr macht das hier und da und man kriegt das immer wieder mit, dass Leute uns dann in gewissen Bereichen nachgeeifert haben oder nacheifern. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie machen wir da ja was besonders gut. Und wie eben schon im vorangegangenen Thema besprochen, die Thematik, dass die Branche ja teilweise, also nicht nur die Branche, sondern insgesamt der Arbeitsmarkt ja sehr negativ belastet ist, ne? Dass viele sagen, es ist so, wir haben so viele, keiner will mehr arbeiten und keiner hat mehr Lust und das und jeder ist depressiv und frustriert und dauernd Fluktuation und hier, also jeder kämpft ja im Endeffekt scheinbar nur noch mit Problemen und wir sagen so, ja, also irgendwie sind es ja keine Probleme, sondern es ist einfach das Leben, ja, mit dem die Leute teilweise nicht mehr klarkommen, ja, wir haben eine gewisse Unbeständigkeit und wenn eins sicher ist, dann ist es die Veränderung und wenn man in der Zukunft gewappnet sein muss, dann muss man mit Veränderung umgehen können und mein Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, irgendwie drängt es mich dazu, so ein bisschen da was zurückzugeben an die Branche ist, vielleicht mit einem Podcast, ne? Dass man einfach darüber spricht, was machen wir, wie machen wir es, was waren unsere Erfahrungen, was haben wir umgesetzt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ne? Was waren unsere Fehler, ja, dass andere auch ein bisschen daraus lernen können. Und das ist jetzt so weit gewachsen schon, ne? Also habe gar nicht damit gerechnet, aber wir haben auf einmal Anfragen gekriegt, ja, macht ihr auch Beratung, ne? Macht ihr auch Coaching, Training? Kann man euch buchen? Gibt es Workshops oder sonst was? Und so sind auf einmal die ersten Kunden, sowohl auf Zahnärzteseite als auch von Laborseite, bei uns direkt in der Beratung gelandet, im Coaching, ne? Egal ob zu dem Thema Recruiting, Positionierung, Strategie. Ne? Strategie sind dann eher die Themen im Labor, aber ganz essentiell das Thema Führung. Ja? Also wie schaffe ich das, dieses Thema Führung in meinem Betrieb auf ein gewisses Niveau zu bringen? Und für uns hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, wir sind ja alles ich will mal sagen, Fachidioten, ne? Egal ob Zahnarzt oder Zahntechniker. Wir kriegen alle gezeigt, wie funktioniert es, coole Zahntechnik zu machen oder coole Zahnmedizin, sind auf diesen Ebenen top, aber wie man mit Menschen umgeht, ja, wie man ein Unternehmen führt, wie man Marketing macht, das sind alles Dinge, die bleiben sowohl im Studium als auch in Meisterschule im Endeffekt maximal auf der Strecke. So, jetzt kommt man aus Uni oder Meisterschule, ist selbstständig und auf einmal heißt es so, ja, jetzt musst du mal führen. Und so wie bei uns auch, ne? Ich habe mir das dann alles im Eigenstudium beigebracht, aber nur, weil ich den Freiraum hatte, weil mein Bruder, mein Vater mir diesen Freiraum geben konnten, dass ich mich mit den Themen befasse und dann da auch ein Konzept entwickelt. So, und wir, mein Anspruch ist es, da ein Stück weit in der Branche eine Veränderung anzutreiben und Menschen zum Umdenken, ne? Also raus aus dieser Opferrolle, den eigenen Einflussbereich zu erkennen und zu sagen, was kann ich eigentlich tun, um die Situation zu verbessern. Und das ist genau der Punkt, wo wir in Dentalicious in unserem Podcast drüber sprechen, ne? Das sind Themen wie Digitalisierung, Scanner, Implementierung. Das sind aber auch Themen wie Führung, Mitarbeitergewinnung, Recruiting, ja, auch Marketing, ja, egal was es ist, alles, was damit zu tun hat, was das Leben einfacher macht, ne? Nicht leichter, aber einfacher.
Ja, das ist ja auch ein schönes Schlusswort, kann man ja fast sagen.
Ja.
Wir kommen ja so langsam jetzt auch an das Ende unseres Podcasts. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich so ein Motto oder einen Satz, der Sie durch den Tag trägt? Oder ein Leitsatz im Prinzip? Ich glaube, ich habe ihn schon gehört zwischendurch mal. So ein bisschen geht nicht, gibt's nicht. Das passt es nicht gerne, das trifft es nicht genau. Haben Sie einen Satz?
Für mich ist dieses Thema Einfachheit, also das ist ein Zitat von Leonardo da Vinci, das ist, Einfachheit ist die größte Form der Vollendung oder die größte Form der Perfektion. Und für mich ist es immer ein Riesenthema, Komplexität zu vereinfachen. Das hat mir immer riesengroßen Spaß gemacht, ja. Und das ist auch genau der Hintergrund, ja. Also wir wollen den Alltag unserer Zahnarztpraxen in unserem Einflussbereich vereinfachen, für die Mitarbeiter, die Zusammenarbeit im Team. Ne? Wir bin großer Fan von Lean Management, ja, Dinge schlank und smart zu halten, ja, immer wieder Tidy Friday, Müll rausschmeißen, ja, gucken, was brauchen wir nicht, welche Prozesse und welche. Mir ging es immer um Wirkung. Wirkung war für mich ein Riesenthema, ja. Nicht aufgabenorientiert irgendwelche Dinge abzuarbeiten, sondern wirklich zu wirken. Und das hat mir am meisten. Weiß gar nicht, wann das war. Irgendwann habe ich das mal gelesen und habe gesagt, boah, genau das ist es. Das ist das, wofür ich brenne, Dinge zu vereinfachen.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt fast auch sehr schön zusammen, was Sie uns heute erzählt haben. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich bewundere das, dass Sie in der Familie so gut das handeln können. Und ich bin sehr optimistisch, dass Sie in dem Zusammenspiel, der eine kümmert sich um die Technik, der andere um die Qualität und der dritte um den ganzen Bereich Führung und Marketing weiterkommen werden, weil ich glaube, alle drei Komponenten Erfolg für ein Labor bringen werden in der Zukunft, auch wenn man auf die Anforderungen guckt, die aus den Zahnarztpraxen auf Sie herzukommen. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Dem schließe ich mich auch nochmal an. Vielen Dank auch für die Einblicke in das, tiefen Einblicke in Ihr Unternehmen, in Ihre Arbeit und auch natürlich tief in Ihre Gedankenwelt hinein. Also wir haben gespürt, dass Leuchtner Zahntechnik viel mehr ist als ein Labor. Sie wandeln sich ja im Moment oder sie entwickeln sich ja auch weiter zu einem Beratungsunternehmen, wie ich vernommen habe. Es ist ein Familienprojekt ja mit ganz viel Herz und einer Vision. Herzlichen Dank dafür. Grüßen Sie von uns ganz herzlich Ihre Eltern, Ihren lieben Bruder Benjamin auch und Ihre liebe Frau Anne. Und ich denke einfach, wir werden, wenn Sie mögen, gerne weiterhin den Blick auf Ihr Labor behalten und uns vielleicht in einigen Monaten noch einmal wieder hören, um zu prüfen und zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor, diesmal mit Zahntechnikermeister Alexander Leuchtner zu der Frage, wie man ein erfolgreiches, modernes Labor für die Zukunft entwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie unserem Infopodcast für die Praxis und das Labor treu.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessence Podcast.